Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Der Büchermarkt heute mit einem Kritikergespräch mit den Kritikern, der Kritikerin Maike Fessmann aus Berlin und Lothar Müller aus Berlin, für die Süddeutsche Zeitung allerdings arbeitend. Wir reden heute über Bücher zweier Autorinnen, die beide in Leipzig leben, die beide aber auch unter anderem über Leipzig schreiben, aber einer unterschiedlichen Generationen angehören. Über Angela Kraus und ihr Buch Der Strom und Isabel Lehn und ihr Buch Frühlingserwachen sprechen wir. Beginnen wir mit Angela Kraus, einem Buch, das keine Gattungsbezeichnung hat, das sehr schmal ist und Der Strom heißt. Herr Müller, was ist es denn, Der Strom?
Der Strom ist, glaube ich, tatsächlich so etwas wie ein Strom, der von innen einen Menschen erfasst. Also man sagt ja auch vom elektrischen Strom, dass er sozusagen fließt, dass er unter Spannung setzen kann. Und eine solche Erfahrung wird hier beschrieben in mehreren Kapiteln, die einfach nur die Überschriften 1, 2, 3, 4, 5, 6 tragen.
7.
7 bis 7. Und die sind relativ kurz. Und das ist eine Prosa wie Angela Kraus, die eigentlich immer schon geschrieben hat. Sie ist ja 1950 geboren, schreibt seit den 80er Jahren und hat natürlich auch die Wende erlebt in Leipzig. Ihre Leser kennen eigentlich auch so ein bisschen ihre Wohnsituation. Also sie lebt so in den oberen Stockwerken, etwa im vierten Stock. Sie lebt nicht sehr weit entfernt vom Leipziger Zoo, der akustisch auch in diesem Buch eine gewisse Rolle spielt, also die Elefantentrompeten gelegentlich. Und es ist aber so, dass zum Beispiel jetzt diese Zeitgeschichte, die ja gerade Leipzig so extrem erfasst hat. Also Leipzig war ja sozusagen das Epizentrum der Rebellion und Revolution um 1989, zunächst ja stärker als Berlin. Also diese zeithistorische Dimension steht überhaupt nicht im Zentrum ihres Werks, sondern es steht die Entfaltung einer bestimmten Sprachbewegung, einer Konzeption des Schreibens, die auch nah ist am Gedicht.
In den letzten Jahrzehnten, es hat ja mal anders angefangen. Sie hat ja aus dem Betrieb, ein Betriebsfest, als ersten Roman, mit dem sie bekannt geworden ist, bei Klagenfurt beim Bachmann-Wettbewerb aufgetreten, auch mit einem sehr sachorientierten Text. Sie hat sich ganz davon wegentwickelt zu einem ganz anderen Typus von Prosa, kann man sagen.
Man könnte sagen, dass sie jetzt daran arbeitet, Prosa zu schaffen, die offen ist gegenüber dem, was man früher vielleicht poetische Prosa oder Poem en prose genannt hätte. Und das aber in Deutschland zu machen, nicht in Frankreich. Und das ist auch hier so. Und das Gedicht spielt auch als Sprachbewegung in diesem Buch wiederum eine bestimmte Rolle. Es füllt dann nämlich einen Raum aus, der sich sozusagen in diesem Alltag, den sie beschreibt, öffnet. Und es tauchen auch Figuren auf, die zum Beispiel der Mythologie zu entstammen scheinen, aber natürlich aus der Realität kommen. Das kennt ja auch jeder. Der Hermesbote klingelt. Und der trägt dann halt einen Götternamen und kommt hoch und gibt ein Paket ab.
Er heißt zu allem Überfluss auch noch Angelo, nachdem er schon für Hermes tätig ist. Ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel des Guten war, Frau Fessmann?
Ja, auf jeden Fall. Der Strom, der durch dieses Buch fließt, ist ein Kreativitätsstrom und der manchmal fließt und manchmal stockt. Und dieses Stocken ist, glaube ich, das Anfangsproblem. Es spielt immer so in zwei Szenarien. Die eine ist ein französisches Restaurant. Da gibt es Monsieur le Patron, der die Dichterin ganz liebevoll umsorgt. Sie hat da einen Extraplatz, wo sie Mittagstisch hält, direkt neben dem Klavier und hofiert wird. Und der kommt mit fünfgängigen Menüs an, scharwenzelt um sie herum. Und als zum ersten Mal Gedicht auftaucht, das ist nämlich das Dessert, dann bekommt sie das Dessert und dann sagt sie das Gedicht. Und dann ist das Gedicht vollbracht. Und diese Vorstellung, dass man eben ein bisschen warten müsste aufs Gedicht, auf die Inspiration, auf die schönen Worte, die durchseelt dieses Buch, das schon eine schöne Mischung hat zwischen Geduld und Warten und ein bisschen kapriziös sein und auf der anderen Seite auch eine manchmal fast rührende Ängstlichkeit, Kindlichkeit. Ja. Also so wie sie auf diesen Paketboten wartet, der dann Hermesbote heißt, also da klingelt es dann und dann weiß sie, der muss 97 Stufen hochkommen, dann ordnet sie noch schnell ihre Wohnung, ist wahnsinnig aufgeregt, bekommt dieses Paket und wirft es als erstes auf den Schrank, weil das in der Kindheit so war, da waren die Pakete auf dem Schrank und dann hat sie das immer als Reservepaket, wenn mal Not am Mann ist, wenn sie Trost braucht, um dieses Paket zu öffnen, weiß aber, Wenn das Paket geöffnet ist, na, dann ist die Überraschung weg und die Möglichkeiten sind verschwunden und es kann kein Trost mehr bieten.
Man könnte fast ein bisschen von einer metaphysischen Prosa reden, wenn man Frau Festmann zuhört. Ich hatte das Vergnügen, vor kurzem mit ihr hier ein Gespräch führen zu können im Studio über dieses Buch für unsere Lesezeit und habe aus Versehen quasi einen Realismustest gemacht und gesagt, wenn die Heldin ihres Buches einmal in der Woche in einem 3-Sterne-Restaurant ein 5-Gang-Menü isst, dann muss sie aber relativ wohlhabend sein, was ein herzliches Lachen bei Frau Angela Kraus ausgelöst hat. Ich glaube, sie hat keine Sekunde daran gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass es das La Poétesse einmal in der Woche in ein 3-Sterne-Michelin-Sterne-Restaurant geht, dass das ein Problem sein könnte. Sie ist tatsächlich an, Sie haben eben das Politische erwähnt, an den Realia gar nicht interessiert, jedenfalls nicht in ihrem normal kontextualisierten Sinne, sondern eben nur in kleinen Auszügen, die dann in einen Tanz eingespeist werden, ganz anderer Art. Kriegen wir den noch ein bisschen genauer gefasst?
Naja, an einer Stelle sagst du, die Kunst überwindet schließlich das Denken. Für die Wortkunst eine übermenschliche Übung, also so ein Wort wie Wortkunst, das ist ihr, glaube ich, wichtig. Also sie arbeitet gewissermaßen mit den Worten und da ist so ein Element, was ihr, glaube ich, sehr am Herzen liegt, ist sowas wie Rhythmus. Also das ist eine rhythmische Prosa, die man gut sprechen kann. Man kann das so ausprobieren, wenn man sich das selber vorliest. Und die soll auch ein Stück weit entfernt sein von der Alltagssprache. Das ist ein bisschen so, wie wenn man ein Seil spannt, so etwas oberhalb der Alltagssprache. Und das ist, glaube ich, so eines ihrer Erkennungszeichen. Also diese Poetess, die natürlich ironisch mit solchen Zuschreibungen spielt, die hat aber schon den Anspruch, mit der Sprache etwas zu machen. Und das ist unter anderem so ein bisschen was wie komprimieren. Also bestimmte Worte rausziehen, auch die Worte sich genauer angucken und Sprachbewegungen und diese Bewegungen, die im Alltag gemacht werden, da sozusagen beide zu beobachten. Und dann ist sie ja jemand, der auch mal aus dem Fenster guckt. Also das heißt, es gibt eine Umwelt und es gibt irgendwie Leute, die was tun, die werden sozusagen in knappe Sätze gefasst. Also wenn das so anfängt, es ist Sommer, mein Mäzen spielt Tennis. Dann ist der als Figur ja schon da und der ist auch mit seiner Vorschlagstechnik irgendwann dann nochmal in anderem Satz aufgetaucht. Und diese Figuren, die bevölkern sozusagen ihre Wohnung auch mit. Und da genügen ja oft sehr wenige Sätze, um die immer wieder anzutippen. Und das heißt, sie muss sie nicht auserzählen. Also es ist wirklich auch ein Versuch, eine Prosa zu schreiben, die überhaupt keine Kompromisse macht mit dem, was landläufig als Roman gilt. Also wo sozusagen Figuren auserzählt werden, wo eine große Handlung sein muss, wo ein Plot irgendwie Spannung trägt. Sondern bei ihr wäre das Spannungsproblem zum Beispiel, wie komme ich vom ersten Wort des Satzes zum letzten?
Die Kraft, die sie dabei treibt, ist aber nicht unbedingt eine schwere Menschen- und Universumserkenntnis, obwohl das Universum eine große Rolle spielt, sondern in gewisser Weise hat sie auch eine Leichtigkeit und wie ich finde, wenn auch verkappt, etwas Humorvolles. Mhm. Ich finde, es ist durchaus ein humoristischer Zug in dieser Prosa, Frau Festmann. Können Sie das auch erkennen?
Das ist auf jeden Fall ein humoristischer Zug in der Prosa und sie baut die Sachen ja auch so. Also es sind ja nicht nur 7 Kapitel, sondern dann kommt auch wiederum ein Gedicht mit 7 Strophen. Also sie hat schon Methoden, wie sie dafür sorgt, dass die Sprache sich immer weiter und weiter und weiter erzählt, ja. Und hat aber auch solche Wendungen, also in diesem Gedicht heißt es zum Beispiel, immer trug ich ein Hochzeitskleid mit weißem Bubikragen, wahrscheinlich wollte ich vorsichtshalber noch ein Kind sein. Und solche Verdrehungen, wo dann alle Lebensphasen ineinander kommen, da schafft sie einen fast mythischen Kosmos für dieses Ich, das da erzählt. Und das wird dann auch zur Schwester der Mutter, zur Schwester der Großmutter und alle Figuren sind immer gleichzeitig anwesend und es ist ein großes Spiel.
Sie lesen zu hören ist auch ein großes Vergnügen. Also sie kann mit ihrer Stimme und mit ihrer Leidenschaft ihren Text selber ganz wunderbar intonieren. Und wer mag, kann das auch oft im Deutschlandfunk genießen, nämlich in der Sendung Lesezeit, jeden Mittwoch ab 20.30 Uhr. Grundsätzlich empfehlenswert im Fall von Angela Kraus noch besonders. Wir gehen jetzt über zu einer anderen Autorin aus Leipzig, die zwar aus Bonn stammt, aber seit vielen Jahren in Leipzig lebt, unter anderem, weil sie am dortigen Institut für Literatur, Deutschen Literaturinstitut, gelehrt hat, als wissenschaftliche Assistentin und Dozentin. Das ist jetzt vorbei. Sie lebt aber weiter in Leipzig und hat gerade ein Sachbuch herausgebracht, zusammen mit zwei anderen, auch Schülern dieser Leipziger Schule. Das heißt Schreiben lernen im Sozialismus über das Johannes R. Becher Institut in seiner ganzen Zeit von 55 bis 93. Ein absolut empfehlenswertes Buch, das sowohl historische Forschung als auch Porträts und Anekdoten enthält. Und das sei mal vorangestellt den Überlegungen, die wir jetzt gemeinsam anstellen, Frau Fessmann, Herr Müller und ich, zu Ihrem Roman Frühlingserwachen. Ein überraschender Roman, für mich zumindest. Ich kenne nur ein literarisches Buch von ihr vorher, das heißt Binde zwei Vögel zusammen, hatte etwas völlig anderes erwartet, war baff erstaunt. Wie ging es Ihnen bei der Lektüre, Frau Fessmann?
Ich war auch sehr überrascht. Frühlingserwachen, da denkt man ja sofort an Frank Wedekinds Drama. Und in der Tat ist auch dieser Roman, könnte den Untertitel Eine Kindertragödie haben. Es ist ein, ich würde sagen, es ist ein Roman in diesem ganzen Memoir-Autofiktionskomplex, der zurzeit so ganz, ganz breit aufgestellt ist in der Literatur. Also von Knausgard bis zu Thomas Melle bis Kozzi, wo wir also nicht richtig unterscheiden können, ist die Figur, die Ich-Erzählerin ist, soll die tatsächlich die Autorin sein oder nicht? Es wird betont, es gibt so eine Authentizitätsfiktion, wie ich das nennen würde. Der Name Isabel Lehn taucht auf und sie fährt auch wirklich alles auf, was zu diesem Thema gehört. Es fängt damit an, im Frühling sollte man lieber nicht, man sollte keine Medikamente absetzen, man sollte keinen Verlag suchen, man sollte keine Hormontherapie beginnen und man sollte kein Stipendium annehmen. Dann ist das Spielfeld schon so ungefähr hergerichtet. Dann könnte man noch sagen, das gehört noch Sex dazu, das ist der Buchmessenmann, dann gehört noch Liebe dazu, das ist Vadim, der Freund, dann gehört noch eine Katze dazu und die Mutter, ein krebskranker Vater, der im Hintergrund gehalten wird und ein ganzes Arsenal von Freundinnen und natürlich der klassische Therapeut, der auch noch dazu gehört. Und dann hat man so ein Spielfeld, auf dessen Basis sie dann diese Themen von Depression auf der einen Seite, Kinder bekommen, ja oder nein, auf der anderen Seite umwälzt, die ja momentan in sehr vielen Büchern von Frauen eine große Rolle spielen und zwar immer so auf der Grenze zwischen Roman, Essay, Sachbuch.
So wie Sie es dargestellt haben, klingt es doch sehr nach einem ordentlich möblierten Raum. Wenn man einsteigt ins Lesen, Herr Müller, war mein Eindruck eine erstaunliche Direktheit, Frechheit, Unverschämtheit im Wortsinne, also ohne Scham von sich selber zu erzählen, von Leiden, von Begehren nach Kindern, von schweren Körperuntersuchungen, denen sie sich unterzieht. Also man ist ein bisschen erstaunt, finde ich, über die fast Thomas Melle-hafte, das ist der Autor, der ein Buch über seine bipolare Störung geschrieben hat, ein Buch, das ihn sozusagen wild durch die Nächte der Großstadt jagt. Ich fand es sozusagen erstaunlich in seiner Direktheit und Unverblümtheit, vor allen Dingen für jemanden, der als Lehrer an einer Literaturschule unterrichtet, schien es mir zumindest bei der ersten Lektüre als ein geradezu wildes Buch.
Ja, es ist ja so, dass dieser Frühling, der da im Titel ist, vielleicht irgendwas Fernes mit Wedekind zu tun hat, auf jeden Fall aber nicht eine Jahreszeit ist, in der man sich irgendwie wohlfühlen kann. Also der Bezugspunkt ist dann sowas wie Eliot, April, the cruelest month, und das ist eigentlich die Zeit, sagt die Poesie in Gestalt von Eliot, aber es sagt ja auch die Wissenschaft, nämlich die Psychiatrie, das ist die Zeit der Selbstmörder. Also der Frühling, anders als die landläufige Meinung denkt, ist die riskante Zeit, nicht der November, weil im Frühling sozusagen alles aufblüht, weil im Frühling die Erwartung der Natur ist, dass sozusagen freundliche Zeiten beginnen, und eben das ist für jemand, der depressiv ist, nicht leicht zu ertragen. Die Depression spielt auch im klinischen Sinne eine große Rolle. Sie wird auch mit Zitaten unterfüttert. Ich muss sagen, dass ich die Schamlosigkeit eigentlich nicht das Überraschende finde, weil ich finde, es gibt inzwischen eine geradezu exzessive Konvention des schamlosen Erzählens und speziell dieses Spiel mit den autofiktionalen Signalen ist jedenfalls nicht das, was mich an diesem Buch wirklich interessiert. Also ich finde diese Seite des Erzählens regelrecht überorchestriert. Also es sind so viele Anspielungen drin und es reduziert sich ja dann doch immer auf den alten Kern. Also ich ging zurück ins Haus und schrieb, es war Mitternacht, der Regen goss in Strömen, Es regnete nicht, es war nicht Mitternacht, steht irgendwo bei Beckett. Also darüber kommt man ja irgendwie nicht hinaus. Und das ewige Spiel dann jetzt mit der Suggestion, wer ist Isabel Lehn, das finde ich eher erschöpfend. Das finde ich auch nicht irgendwie witzig, sondern das ist auf Dauer ein bisschen, könnte ich fast sagen, so ein leerlaufendes Motiv. Was interessant ist, sind die Aufschwünge der Sprache, wenn mal die Außenwelt richtig in den Blick kommt. Also ich möchte mal einen Satz zitieren, der mir dann so eine Möglichkeit zeigt, wie das auch hätte gehen können. Über Nacht hat es geschneit, der Schnee hat die Baugrube ausgekleidet und die Spuren der Baufahrzeuge zugedeckt. Nur ein paar frische gelbe Spritzer um den Zaun sind zu sehen. Da ist das Ich abwesend in diesen Sätzen, aber dafür ist eine Wahrnehmung da. Und für mich ist in dem Buch, also für meine Art zu lesen und auch für das, was ich an Büchern schätze, die Balance nicht da. Zwischen dieser Dauerreflexion über das Ich und auch diesen zum Teil wirklich vollkommen banalen Notaten, was alles jetzt der Alltag noch so einem an Problemen anspült, bis hin irgendwie am Ende noch zu Dreiecksgeschichten, die so ein bisschen angepappt wirken. Und dem Versuch, mit einer Sprache dann doch irgendwie die eigene Welt, so wie das bei Melle, finde ich, auf einem anderen sprachlichen Register geschieht, zu erfassen. Und hier ist da für mich so eine Bruchstelle. Also man hat dann mal diese ichlose Wahrnehmung, die ich wirklich gut finde. Und dann biegt das aber wieder in diesen Bogen der Autofiktion ein. Also
könnte,
ich bin dann
könnte man sehr zwiespältig. Dreieck, ja, ich habe schon rausgehört, so ein Dreieck konstruieren aus sagen, dieser sozusagen Beschreibungselementen, die Sie hervorheben, die ja schon auch Ihren eigenen Körper sozusagen betreffen, auch was Genauigkeit angeht, denn die extreme literarische Referenz, die ganze Zeit bemüht wird, alle Autoren, die wir genannt haben, kommen ja bei ihr vor. Ich meine, das sind ja 2 Dutzend Autoren, an denen sie sich orientiert und die sie zitiert. Dass diese Dinge auf eine besondere Weise zusammengeführt werden und dann halbwegs in Balance gehalten werden?
Also die Balance ist für mich überhaupt nicht das Problem. Und ich würde auch sagen, bei dieser Art von Text kann man nicht eine Wahrnehmung schreiben, um das Ich wegzulassen, weil es gerade ein Roman sein möchte, der dieses Ich massiv ins Zentrum stellt. Also wenn ich eine Kritik daran hätte, wäre, dass es eine Welle ist. Andererseits, es muss Wellen geben, damit sich Dinge durchsetzen. Und diese Art, wie Sie jetzt, Sie haben es überraschend genannt, man könnte es auch penetrant nennen.
Überraschend fand ich jetzt in Bezug auf Sie selbst als Person. Ich kenne Sie ja jetzt nur aus dem Klagenfurter Zusammenhang. Ich habe Ihr erstes Buch gelesen, mit ihr darüber ein Gespräch geführt. Und sie ist so diszipliniert, auch das erste Buch ist so diszipliniert gebaut, so extrem genau, wie am Reißbrett, dass ich mir auch etwas eher Schematisches vorgestellt habe. Und dann dadurch, das meine ich, da war ich überrascht auf einmal, dass sie etwas vollkommen anderes macht.
Aber es gibt wahrscheinlich, ich finde auch, dass das Buch davon erzählt, im Leben von Schriftstellerinnen und Schriftstellern gibt es Momente, wo man sich wahrscheinlich sagt, soll ich jetzt den nächsten Stoff erarbeiten, mühsam mir den nächsten Stoff erarbeiten, der in dem Moment veraltet ist, wo das Buch auf dem Markt ist, oder nehme ich jetzt mal den ganzen Plunder, den ich ohnehin im Leben habe, und natürlich ist es fiktionalisiert, da werden viele Dinge werden sich nicht genauso ereignet haben, aber nehme ich diese Dinge und mache daraus was Neues und versuche etwas darzustellen, was offenbar gerade wirklich ein dringliches Thema ist, eine neue Selbstdefinition von Frauen, von ihrer ganzen Leiblichkeit bis zu Partnerschaften, bis hin zu ihrem Verhältnis zu anderen Frauen. Also das Buch endet mit dem schönen Satz, denn insgeheim hänge ich am Leben und das Leben hängt an mir wie eine betrunkene Freundin. Und das ist ein guter Abschluss für diesen Roman, der sich in diesem ganzen Bereich herumtastet, fiktiv, essayistisch, spielerisch, und diese ganzen Themen, finde ich, schon gut mitnimmt.
Er hat eine schöne inhaltliche Pointe, wie ich finde. Denn das Buch, das die Autorin, die als Heldin fungiert, dann veröffentlicht und das erlebt, die Reaktion darauf, und mit dem Buch auf Lesereise geht und Erfahrung macht, ist eben dieses Buch, das wir gerade besprochen haben, nämlich Frühlingserwachen. Also wir bekommen sozusagen die öffentliche Reaktion auf das Buch im Buch selber schon mitgeliefert in einer interessanten Zeitschleife. Hier ist nicht vollkommen einhellig die Meinung über die Qualität des Buches, so soll es aber auch sein. Vielen herzlichen Dank, Lothar Müller, Maike Fessmann, für das Gespräch zuletzt über Isabel Lehn, Frühlingserwachen, Roman, erschienen bei S. Fischer, 330 Seiten, 21 €, und zuvor über Angela Kraus, Der Strom, 94 Seiten, 20 €. Das war der Büchermarkt für heute. Gleich hören Sie Forschung aktuell. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich für heute Hubert Winkels.